Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 2 des Podcasts Die Heimkehr der Göttin. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den spirituellen Aspekten der klassischen Heldenreise, mit dem Begriff der Archetypen und dem Psychoanalytiker Carl Gustav Jung sowie der feministischen Kritik an ihm und seinen Theorien. Wir beschäftigen uns damit, warum unser Wissen um die Göttinnen und ihre Geschichten verloren gegangen ist und vor allen Dingen auch damit, wie wir es wiederentdecken und für uns nutzen können. Wenn wir zurückreisen zu den Anfängen der Menschheit, dann stellen wir fest, dass Gott in den Anfängen unseres Seins weiblich gewesen ist. Überall auf der Welt finden sich Hinweise auf die Urreligion der großen Mutter. Das liegt auch nahe. Wir alle werden durch eine Mutter geboren. Das ist eine Erfahrung, die uns als Menschen verbindet. Und wir alle erleben mit, dass durch die Frauen neues Leben in die Welt kommt. Da liegt es nahe, sich auch in dem Bild, das man sich vom Göttlichen macht, eben daran zu orientieren. Und diese große Mutter, Göttin, zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie lebensspendend ist, dass sie alle mit einschließt, dass sie weder strafend noch spaltend ist, so wie das dann später, als Gott männlich wurde, aufgetreten ist, dass sie eins ist mit der Natur und sich die Menschen eben auch als Teil dieser Natur betrachten, dass sie das zyklische Wesen, das sich sowohl in unseren Körpern als auch in unserer äußeren Erleben, in unserem äußeren Erleben, als auch in den Prozessen unserer Seele widerspiegelt, aufgreift, dass sie gütig und liebend ist und dass sie natürlich alle Aspekte des Lebens und zu dem gehört eben auch der Tod in sich vereint. Und dass Menschen einen direkten Zugang zu ihr haben, sie also überall finden in der Natur, in sich selbst, in ihren Träumen. Die Spuren dieser großen Göttinnenreligion finden sich zum Beispiel in den als Venusfiguren bezeichneten, oft für unsere Begriffe kurvigen Frauenfiguren, die teilweise bis 50.000 Jahre zurückreichen und die zeigen, dass und die an Kultorten gefunden wurden und die eben zeigen, dass das Weibliche, das runde Weibliche als göttlich verehrt wurde und es gibt keine Hinweise auf männliche Götter. Wenn wir uns mit dem beschäftigen, was ich in der vorangegangenen Folge gesagt habe, dann liegt das auch nah. Die Menschen lebten in Kleingruppen zusammen, in denen die Mütter und Frauen im Zentrum waren. Sie waren sozusagen das Gerüst der Gesellschaft. Und die Männer orientierten sich an diesem Gerüst. Es gab eine Einheit. Es gab keine Hierarchie zwischen Mann und Frau, sondern eine Aufteilung der Aufgaben. Und wir können uns vorstellen, dass es in diesen Gemeinschaften eben auch sehr friedlich und konsensual zugegangen ist. Konflikte wurden in dieser Frühzeit der Menschen weitestgehend vermieden, weil ein Menschenleben eben so kostbar war. Und einen einzelnen Mann in den Krieg zu schicken, wäre völlig sinnlos gewesen. Denn überhaupt einen Menschen unter diesen widrigen Bedingungen zum Erwachsenen zu bekommen, also dazu zu bringen, dass die Kindheit überlebt, war so unglaublich aufwendig. Und wenn ein solcher dann eben erwachsen und leistungsfähig war, auf die Jagd gehen konnte, handwerkliche Sachen machen konnte, Dinge tragen konnte, seine Familie beschützen konnte. Und die Jagd war damals ein wirklich aufregendes Unterfangen. Im Museum für Vor- und Frühgeschichte in Halle, wo auch die Himmelsscheibe von Nebra ausgestellt wird, da wird eine solche Mammutjagd nachgestellt. Und das ist tatsächlich, das sind furchterregende Gefahren, denen sich die Menschen damals stellen mussten. Und das waren eben in der Mehrzahl die Männer. Ein solches Menschenleben wurde nicht einfach geopfert. Es wurde von beiden Seiten alles getan, um Konflikte möglichst zu vermeiden, um Blutvergießen zu vermeiden, weil Menschen einfach kostbar waren, weil das Leben an sich kostbar war. Die Verweise auf die große Mutter finden sich also in den Figuren, sie finden sich aber auch in Kultstätten. Die Höhlenmalereien, die sich beispielsweise in Frankreich finden und die so als der erste künstlerische Ausdruck des menschlichen Bewusstseins gelten, haben Forscher sehr verwundert. Man ging ganz selbstverständlich davon aus, dass diese Malereien, die teilweise sehr tief in den Höhlen sind, selbstverständlich von Männern geschaffen worden sind. Und man war ganz verwundert, als man aufgrund der Abstände der Hände oder der Größe der Hände herausgefunden hat, dass es sich um Frauenhände handelte. Es waren also Frauen, die in die Höhlen gegangen sind und dort über einen langen Zeitraum hinweg
ihre Spuren hinterlassen haben, in denen sie symbolhafte Bilder mit großer Kunstfertigkeit zeichneten. Und es ist anzunehmen, dass diese Höhlen natürlich auch als Kultstätte gedient haben. Aus der Religion der großen Mutter, als Ursprung allen Lebens, als sozusagen die große Schöpferin von allen, gingen alle weiteren Gottheiten mit ihren ganz unterschiedlichen regionalen Ausprägungen hervor. Jede Gesellschaft, jede Gruppe davon, das ist etwas, was wir auch noch in indigenen Gruppen finden, braucht so etwas wie einen Schöpfungsmythos, einen Ursprung, auf den sie zurückgehen. Das ist meistens eine mythische Erzählung, in der auch Tiere eine Rolle spielen, die Entstehung der Welt und so weiter. Und in all diesen frühen Mythen und Erzählungen gibt es eben immer die große Mutter, die das Leben spendet. Und später werden daraus eben die ganz unterschiedlichen Göttinnen, je nachdem, in welcher Region eine Gesellschaft lebt und natürlich auch, wie früh sie den Übergang vom Jäger und Sammler tatsächlich zur Sesshaftigkeit gemeistert hat. Die Sesshaftigkeit selbst führte nochmal zu einer Veränderung, zu einer Erweiterung des Göttinnenpantheons, weil nun ging es ja tatsächlich darum, die Felder zu befruchten, fruchtbar zu halten, Ernte einzubringen, sich mit der Natur nochmal ganz intensiv und anders auseinanderzusetzen, auch in einer anderen Abhängigkeit dazu zu stehen. Und das war für viele der Göttinnen tatsächlich ein regelrechter Auftrieb. Gleichzeitig läutete aber diese Phase eben auch das Ende der großen großen Göttinnenverehrung ein, denn aus der Sesshaftigkeit heraus entstanden größere staatliche Gebilde, Stadtstaaten mit einer größeren Diversität der Gesellschaft, die in ihnen lebte. Waren vorher alle irgendwie Bauern oder Jäger oder Teile dessen, spaltete sich die Gesellschaft nun immer weiter auf. Es gab dann die Handwerker, die Bauern, irgendwann gab es die Priester und es gab natürlich auch die Herrschenden. Und um das zu verteidigen, was man da eben an Besitz und Wohlstand auf einmal antürmte, brauchte man eben auch Krieger, um das zu verteidigen oder eben auch, um andere Königreiche zu überfallen. Das war die Geburt des Kriegers, der tritt in diesem Moment auf den Plan. Auch hatte man auf einmal so viel Menschenmaterial zur Verfügung, dass man einen Krieger tatsächlich bereit war zu opfern. Materieller Besitz, Hab und Gut wurden eben wichtiger als ein einzelnes Menschenleben, weil es so viel davon gab. Wir können diesen Moment ganz gut festmachen. Da ist ungefähr 5000 vor Christus. Das ist der Beginn der großen Reiche. Wir finden denn das Auftreten des Kriegers in Babylonien, später dann in Griechenland und auch in Rom, die großen Weltreiche, die eben auch die sich ausgedehnt haben auf die Nachbarländer, die brauchen eben den Krieger und der Krieger braucht ein Heldenepos, um sich damit zu identifizieren, um sozusagen sein Wirken, sein Handeln in der Welt auch zu rechtfertigen. Und das ist die Geburtsstunde der klassischen Heldenreise. Der Krieger, der auf Abenteuerfahrt geht, der irgendetwas erobert und der als Herrscher zweier Welten wieder zurückkehrt. Dieser Moment geht einher mit dem Beginn der Schriftlichkeit. Und das führte dazu, dass mit dem Beginn der Schriftlichkeit es so aussieht, als hätte es nie etwas anderes gegeben als diese klassische Heldenreise. Die älteren Erzählungen der Göttinnen galten als primitiv, wurden nicht überliefert und waren auch nicht länger nützlich. Denn die Frauen wurden nach und nach eben von der Ebenbürtigkeit mit dem Mann in einen abhängigen und schließlich auch unterdrückten Status gedrängt. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber auch relativ einfach erklärt. Zunächst einmal machten Menschen die Beobachtung, dass man eben Vieh züchten kann. Viele der Urtiere wurden, aus dem Truthahn wurde unsere Pute und so weiter, wurden eben gezüchtet und auf unsere Bedingungen angepasst, vom Menschen abhängig gemacht. Und diese Erfahrung der Zucht veränderte etwas in der Wahrnehmung der Menschen. Haben sie vorher nur auf die Natur eingewirkt und dafür gesorgt, dass man Felder, dass man erst die Saat ausbringen konnte und dann später ernten konnte, ging es nun darum, tatsächlich noch viel tiefgreifender in die Natur verändern zu wollen und eben Tiere zu züchten, um maximalen Nutzen aus ihnen herauszuziehen. Sie wurden nicht mehr gejagt, sie wurden eben gezüchtet und dann geschlachtet. Und das führte dazu, dass Tiere eben die erste Form von Besitz gewesen sind. Wer viele Tiere hatte, konnte viel Fleisch erzeugen, konnte Materialien aus der Haut und so weiter haben. Das ist die erste Form von Besitz. Und Besitz bringt zwei Probleme mit sich. Eins habe ich bereits erwähnt, es gibt Begehrlichkeiten und die müssen verteidigt werden. Also in dem Moment brauchen wir den Krieger. Und gleichzeitig möchte jemand, der Besitz anhäuft, auch, dass dieser Besitz auf jeden Fall innerhalb seiner eigenen Familie weitergegeben wird. Der gehört auf einmal nicht mehr dem Clan und der Gruppe, sondern der gehört einzelnen Personen. Und ein Mann, der sicher gehen möchte, dass sein Besitz weitervererbt wird, der muss dafür sorgen, dass seine Frau nicht länger mit anderen Männern schläft. Wir können davon ausgehen, dass in der Vorzeit in diesen Gruppen es keine Monogamie gegeben hat, sondern wahrscheinlich immer Zeitehen oder Zeitpartnerschaften. Die mussten ja auch nicht ewig halten, da ja die Kinder von der Gemeinschaft aufgezogen wurden. Das ändert sich jetzt. Jetzt geht es um Ehen, teilweise auch die Vielehen, die Männer mit mehreren Frauen haben können. Das tritt zeitgleich auf mit den ersten Viehhirten. Und die Frau musste auf jeden Fall daran gehindert werden, mit anderen Männern zu schlafen. Einher geht natürlich auch ein Verbot der Abtreibung, der Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Und das Viehzüchten ist wohl, vermutlich davon ist auszugehen, in der Hauptsache ein Männerding gewesen. Etwas, was die getan haben, und deshalb war es auch ihr Besitz. Den Beitrag, den Frauen geleistet haben, das Sammeln von Kräutern und so weiter, verlor dagegen an Bedeutung und damit verlor auch die Frau an Bedeutung. Der Mann hatte auf einmal die wirtschaftliche Macht inne und er hatte natürlich auch die Krieger an seiner Seite, die seine Macht verteidigt haben. Und egal, ob man jetzt zu einer Gruppe gehört hat, die Angriffe gemacht hat oder ob man zu einer Gruppe gehört hat, die permanent angegriffen wurde, beide Seiten waren froh, den Krieger zu haben und so wurde der Krieger eben nach und nach über die Frau gestellt. Zeitgleich können wir etwas beobachten und zwar, dass die Göttinnen, die vorher unangefochten, als das Göttliche galten, das Göttliche war immer weiblich, da verändert sich auf einmal etwas. Die Göttinnen bekommen jemanden an die Seite gestellt, teilweise ist das ihr Sohn, dann ist es ein Gefährte und das ist die Geburt des Heros, des Helden, denn auf einmal geht es nicht mehr um das zyklische Wirken der Göttinnen, sondern auf einmal tritt der Held auf den Plan, der meistens auch in irgendeiner Form göttlicher Abstammung ist, aber der eben seine Heldenreise antritt und nach verdrängt dieser Heros eben die Göttin und wir haben das Auftreten männlicher Gottheiten, die oft kriegerische Attribute haben und das ist tatsächlich der Anfang des Patriarchats, der Unterdrückung der Frau. Das geht einher damit, dass die überfallenen Länder, Gruppen, Staaten, wie auch immer man das nennen möchte, da ging es nicht nur darum, das Vieh zu rauben oder den Besitz, sondern vielfach wurden dort eben auch Frauen geraubt. Und das war zugleich der Anfang der Sklaverei. Das waren kostenlose Arbeitskräfte, deren Arbeitskraft wurde ausgebeutet. Und einher mit dem Beginn der Sklaverei geht eben auch der Beginn der Prostitution, die immer ein unterdrückerisches und gewalttätiges Verhältnis impliziert. Wir finden also ab jetzt Heldengeschichten vielfacher Art. Wir finden auf einmal Göttinnen, die nicht mehr alleine wirken und schöpferisch sind, sondern die auf einmal jemanden an die Seite gestellt bekommen. Wir können das beobachten in Ägypten, wo Isis eigentlich eine mütterliche Energie, eine mütterliche Göttin mit umfassenden Aspekten, die eigentlich jeden Bereich des Lebens abdecken. Gleichzeitig auch gibt es dort andere Göttinnen, Sekhmet, Hathor und so weiter, die nochmal auf verschiedene Aspekte eingehen und Isis ist auf einmal nicht mehr alleine, sie bekommt eben den Osiris an die Seite gestellt und verliert dementsprechend an Bedeutung. Mit dem Aufkommen der Viehhirten und dem Ausbreiten des kriegerischen Bewusstseins, der Bedeutung der Krieger, das mündet eben, wir haben da eine ganze Zeit lang noch Griechenland und Rom, diesen Pantheon aus verschiedenen Göttern und Göttinnen. Aber zeitgleich haben wir eben auch schon das Aufkommen der Schriftreligionen, in denen Gott allein der Vater ist und in denen das Weibliche massiv abgewertet wird. Das schlägt sich auch in den Gesetzen gegenüber den Frauen nieder, die wir dann finden. Ich habe in der letzten Folge bereits darüber gesprochen, dass Ehebruch drastisch bestraft worden ist, dass Frauen immer weniger Rechte hatten, dass sie ihren Wohlstand nicht vererben durften, dass sie in die Familie des Mannes übergingen und so weiter. Also Frauen wurden mehr und mehr zu einer Art Ware. Und die teilte sich auf in entweder die Huren, die sozusagen dafür da waren, dass man sie sexuell missbrauchte, und die Heiligen, das waren dann die Frauen, die man zu Hause einsperrte und dazu verdammte Kinder zu bekommen. Wenn wir uns mit den Großreichen von Griechenland und auch dem Römischen Reich beschäftigen, dann finden wir darin tatsächlich ganz starke misogyne Wurzeln. Es wurden weibliche Neugeborene ausgesetzt und sich selbst überlassen. Es wurden Frauen drastische Strafen aufgebrummt. Ein Mann durfte seine Frau züchtigen. Es war ihr nicht erlaubt, sie ihn zu verlassen. Die Frauen hatten keinen Besitz mehr. Die Frauen konnten zu allen möglichen Dingen gezwungen werden. Ein Mann, der seine Frau umbrachte, musste mit keiner Strafe rechnen. Frauen waren im öffentlichen Diskurs, in den politischen Entscheidungen waren sie nicht mit eingebunden, da spielten sie überhaupt keine Rolle. Und wir finden auch bei dem Auftreten der Philosophen, die ja vielmals als sozusagen das Fundament unserer Kultur beschrieben werden, ob nun Sokrates oder Aristoteles, finden wir Frauen gegenüber eine mehr als abwertende Haltung. Das Weibliche ist auf einmal weniger wert als der Mann. Dem Mann wird der Bereich des Logos, des Lichts zugeschrieben. Er ist derjenige, der denkt, der handelt, der die Welt formt. Frauen sind nur knapp über der Ebene von Tieren. Sie sind emotional, sie sind ihren Instinkten verhaftet und sie brauchen die Leitung des Mannes. Weder ihr Verstand noch ihr Seelenleben kann mit dem des Mannes mithalten. Und ab dann haben wir eine Kontinuität, die sich durch das Mittelalter hindurch bis in unsere Gegenwart zieht und die ihren Niederschlag auch in dem findet, was wir heute als Psychologie, also die Logos der Psyche, was an sich schon ein Widerspruch ist, sowohl bei Sigmund Freud mit seiner Hysterie und dem Penisneid, aber auch bei dem Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, der sich mit der Heldenreise und den dort vertretenen Archetypen eben auch beschäftigt hat, beziehungsweise sind die Archetypen durch ihn beschrieben worden und was er damit meint und warum das aus der Sicht der Frauen so nicht immer ganz funktioniert, das wollen wir uns jetzt in Ruhe anschauen. Carl Gustav Jung ist ein Psychoanalytiker, der zum Anfang des letzten Jahrhunderts in der Schweiz lebte und der eine ganze Weile lang in regem Austausch mit Sigmund Freud stand, bevor sie sich dann zerstritten haben. Und er war der Begründer der jungianischen Psychoanalyse, die bis heute viele Menschen fasziniert und anzieht. Auch mich haben tatsächlich die Schriften Jungs sehr, sehr fasziniert. Er beschreibt eben seine ganz eigene Persönlichkeitstheorie. Er beschreibt unser Leben als Prozess der Individuation. Wir werden die, die wir eigentlich sein sollen. Wir überwinden Traumata, falsche Glaubenssätze und so weiter und finden immer mehr und mehr zu uns selbst. Und wer sich mit ihm beschäftigt, entdeckt bald, dass die Heldenreise eben auch einen spirituellen bzw. psychologischen Aspekt hat, indem sie uns eben nicht nur von den Abenteuern eines Helden oder eines Kriegers erzählt, sondern tatsächlich auch von den Reisen in unser Inneres. Carl Gustav Jung hat diese Reisen in sein eigenes Inneres mit tatsächlich wie ein Entdecker vorgenommen. Er ist immer wieder aufgebrochen in diese inneren Welten und hat von denen berichtet. Und seiner Meinung nach ist es so, dass wir eben ein Bewusstsein haben, Unterbewusstsein, Unbewusstsein haben und dann gibt es noch das kollektive Unbewusste, das sozusagen als Grundströmung alle Menschen, nicht nur die jetzt Lebenden, sondern tatsächlich den gesamten Erfahrungsschatz menschlichen Seins mit sich verbindet. Jeder von uns hat Zugang dazu und dieser Teil des kollektiven Unbewussten kommuniziert mit uns über die Sprache der Symbole und über die Archetypen, die eben auch Grundmuster sind, die schon in unserer Seele angelegt sind, ähnlich wie in unseren Genen. Und er hat diese Archetypen definiert, ist da auch auf viele eingegangen und sie finden sich eben auch in der klassischen Heldenreise. Nicht alle interessanterweise, aber sozusagen die für die jeweilige Gegenwart relevant sind. Das Konzept von Carl Gustav Jung und die Parallelen zur Heldenreise sind eben, dass er die große Nachtmeerfahrt beschrieben hat. Das heißt, wenn wir uns dem stellen wollen, was in unserem Unterbewusstsein lauert, und das hat jeder von uns. Jeder von uns hat Dinge erfahren und erlebt, die er nicht gerne in sein Bewusstsein lassen möchte, die verdrängt werden, die abgespalten werden. Und diese abgespaltenen und verdrängten Anteile von uns, das nennt man den Schatten. Das ist eben auch ein Archetyp. Und der Schatten, der nicht integriert wird und der permanent verdrängt wird, der tritt eben als Dämon, als Widersacher wieder in unser Leben und fordert sein Recht ein, bis wir uns ihm stellen und ihn als Teil unseres Selbst annehmen. Der ist aber zugleich auch eine Triebfeder, also ein menschliches Sein. Ohne den Schatten gibt es nicht. Es gibt immer Anteile in uns, die wir nicht sehen wollen, selbst wenn wir gerade einen Schattenaspekt integriert haben. Der Begriff Schattenarbeit hat in der spirituellen, esoterischen Szene in den letzten Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Ich habe aber tatsächlich ihn nicht so wirklich mit Inhalt füllen können. Also was denn Schattenarbeit tatsächlich bedeutet, wie das angegangen wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass das nicht immer in dem, oder den Eindruck, dass das nicht immer im jungschen Sinne ist, wie damit sich auseinandergesetzt wird. Also es ist eben nicht damit getan, sich einen besonders aufregenden und spannenden Schatten zu überlegen, den man dann gut integrieren kann, sondern es sind tatsächlich die für uns eher abstoßenden Anteile an uns selbst, die unseren Schatten verkörpern. Und wie schon in der vergangenen Episode erklärt hat, jeder hält eben auch seinen Schatten und dieser Schatten ist meistens sein schlimmster Gegenspieler. Deswegen hat eben die mythische Heldenreise eben auch eine Entsprechung in unserer Seele. Die große Nachtmeerfahrt, zu der brechen wir auch, das ist die Reise des Helden in die Unterwelt. Wir müssen uns dem stellen, was in unseren Tiefen lauert und unser schlimmster Feind, das sind wir immer selbst. Vielfach ist es so, dass der Ruf zum Abenteuer oder der Beginn der Nachtmeerfahrt, so beschreibt es auch C.G. Jung, eben die Erfahrung eines Traumas ist. Irgendetwas passiert, was uns aus der Bahn wirft und wenn wir die Ordnung wiederherstellen wollen, dann müssen wir eben auf diese Reise treten, müssen wir diese Reise angehen. In seiner Archetypenlehre spricht C.G. Jung eben vom Animus und der Anima. Das bedeutet, jeder Mann hat eine nicht integrierte weibliche Seite in sich und jede Frau hat eben den Animus als Gegenstück dazu. Über den Animus schreibt er tatsächlich nicht besonders viel, aber die Anima, dafür hat er sich viel Zeit genommen und beschreibt und definiert die eben im Sinne von, dass Männer eben ihre weiblichen Aspekte auch annehmen und integrieren müssen. Wer sich allerdings dann damit beschäftigt, was C.G. Jung so über das weibliche Seelenleben und die weibliche Individuation schreibt, das ist tatsächlich erschreckend. Es gibt dann seine Verteidiger, die sagen, das muss man im Kontext der Zeit betrachten, aber für jemanden, der solche Reisen in die Seele unternommen hat und der auch vielfach Frauen behandelt hat, mit denen er dann auch Verhältnisse hatte, ist es doch erschreckend, dass er das Innenleben der Frau als launisch, instinkthaft, nicht in der Lage zu logischem Denken definiert und die Aufgabe der Frau tatsächlich ist, dem Mann bei seiner Individuation zu helfen, den möglichst dabei zu spiegeln und zu unterstützen, so als hätten wir keine Seelenreise für uns selbst. Das ist ganz interessant. Auch das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man sich mit der Heldenreise beschäftigt und ihren Archetypen, dass sie in ihrem Fundament eben schon Überzeugungen enthält, die ganz klar frauenfeindlich und misogyn sind und dass vieles von dem, was C.G. Jung eben über Frauen gesagt hat, tatsächlich erkennen lässt, dass er ihnen nicht die gleiche Seelentiefe zugesteht wie dem Mann. Wir sind die Helferin des Mannes auf seinem Weg zum Helden. Die jungianische Psychologie geht davon aus, dass wir dass unsere Welt dem Gesetz der Polarität unterliegt. Also Mann und Frau sind zwei gegensätzliche Pole und nur in dieser Gegensätzlichkeit kann sozusagen überhaupt spielt sich das Leben ab. Und daraus leitet man ab, dass die Erfahrung dieser Gegensätzlichkeit mit einer Trennung gleichgesetzt wird. Also solange wir im Leib unserer Mutter sind, sind wir eins mit der Welt um uns herum. Werden wir geboren, erfahren wir auf einmal, dass wir nicht länger Teil unserer Mutter sind, sondern von ihr getrennt sind. Es gibt ein Ich und es gibt ein Du. Und diese Erfahrung wird als Urwunde beschrieben, als ursprüngliches Trauma, dem alle Menschen ausgesetzt sind und das wir Zeit unseres Lebens eben zu überwinden suchen in unterschiedlicher Art und Weise. Und das ist sozusagen überhaupt der Auftakt, sich auf eine Heldenreise zu begeben. Dieses Verständnis davon, dass wir alle getrennt sind und dass das sozusagen notwendig ist, damit Leben überhaupt stattfinden kann, ist ein ebenfalls zutiefst patriarchal geprägter Gedanke. Denn wenn Gott weiblich ist, dann gibt es keine Trennung. Dann werde ich zwar geboren, aber ich werde in eine Welt geboren, in der es nach wie vor eine Mutter gibt, die für mich sorgt, die für mich da ist, an die ich Anbindung habe und die ich nicht verzweifelt suchen muss, sondern die immer da ist und die ich jederzeit erfahren kann durch die Natur, durch die Zyklen der Natur, durch die Träume, die sie mir schickt und durch die Dinge, die ich ganz konkret erfahren und erleben kann. Die Vorstellung von der Trennung in das Ich und Du, das sozusagen mit dem Zeitpunkt der Geburt beginnt, steht eben auch dafür, dass patriarchales Denken in den Menschen und sehr starke Ego-Strukturen hervorgebracht hat. Wenn wir uns jetzt nochmal die Menschen in der Vorzeit anschauen, die in diesen Gruppen zusammenliegen, dann wird denen ein sogenanntes magisches magisch-mythisches Bewusstsein zugesprochen. Das bedeutet, dass sie sich eins mit der Natur fühlten, dass es zwischen spiritueller Realität und Wirklichkeit und sozusagen der materiellen Wirklichkeit keine Trennung gegeben hat. Überhaupt ist ihr Leben nicht von Trennung geprägt. Das alles ist eins, ich bin eins. Und dass es zu dieser Zeit eben kein starkes Ich-Bewusstsein gibt. Das ist etwas, was wir heute noch bei indigenen Gruppen finden können, dass auch sie selten über Ich sprechen und auch kein klares Ich-Bewusstsein haben bzw. brauchen, sondern sich als Einheit mit den anderen empfinden und dass auch sie ihr Bewusstsein und die Wahrnehmung von anderen als fließend beschreiben und nicht als klar abgegrenzt voneinander. Das zeigt eben, dass das patriarchale Denken auch unser Bewusstsein formt. Wir können uns heute nicht mehr gut mit anderen Menschen verbinden oder haben permanent das Gefühl, uns nicht verbinden zu können, dass wir missverstanden werden. Das läuft auch in unserer öffentlichen Kommunikation ja permanent schief, weil eben diese starken Ego-Strukturen sich über den Verlauf der Jahrtausende und Jahrhunderte so sehr verfestigt haben, weil sie als notwendig für das Überleben betrachtet werden, weil es ein Kampf aller gegen aller ist. Da sind wir wieder beim Kriege. Die uns aber eben auch daran hindern, über uns hinauszuwachsen und Zugang zu wirklich transzendenten Erfahrungen und Erlebnissen zu kommen, nach denen sich unsere Seele, die ja keine Zeit kennt, immer wieder sehnt. In der integralen Theorie geht man davon aus, dass es verschiedene Stufen von Bewusstsein gibt, also eine Evolution von Bewusstsein, weg von diesem eben beschriebenen magisch-mythischen Bewusstsein über das Kriegerbewusstsein hin zu unserem modernen Bewusstsein. Und die jeweils nächste Bewusstseinsstufe überwindet immer das Problem der vorangegangenen Stufe, schafft sich aber damit gleichzeitig neue Probleme. Also die Überwindung des Kriegerbewusstseins, des Krieges aller gegen aller und auch der Brutalität, die damit einherging, finden wir die Art von Bewusstsein, die für das Christentum und auch für die Großstaaten ganz prägend ist. Das heißt, es gibt eine klare Hierarchie, es gibt eine klare Unterordnung einer großen Sache gegenüber. Individualität verschwindet, es ist Gehorsam gefragt und gleichzeitig geht damit aber wieder einher eine klare Spaltung in Gut und in Böse. Und diese Spaltung ist etwas, die wir bis heute auch in uns tragen. Jeder in uns strebt danach, möglichst gut zu sein. Niemand von uns möchte böse sein und gleichzeitig erfahren wir permanent eine böse Welt. Das ist ein Erbe dieser Bewusstseinsevolution, denn wenn wir zurückkehren zum mythischen Bewusstsein, ist da kein Platz für die Bewertung von Gut und Böse. Alles ist das Leben und alles gehört zusammen und wird auch als selbstverständlich als solches betrachtet. Menschen streben danach, ihren Platz in dieser magisch-mythischen Welt zu finden und nicht danach besonders gut und böse zu sein. Wenn ich bestimmte Anteile meiner selbst als böse deklariere, spalte ich sie ab und verdränge sie. Und aus diesen abgespaltenen Anteilen werden eben Dämonen, die mich heimsuchen. Manchmal nicht nur mich, sondern tatsächlich auch die nachfolgenden Generationen. Man weiß inzwischen, das ist sogenannte transgenerative Traumata, aber eben auch über die Epigenetik. Ich gebe solche Prägungen tatsächlich weiter. Das ist dann wie ein Fluch, der auf mir und meiner Ahnenlinie liegt. Ich teile also die Welt ein in Gut und Böse und bin dann verwundert darüber, warum ich nur noch auf das Böse treffe. Die Antwort darauf ist tatsächlich, diese Art von Diskurs zu verlassen und aufzuhören, die Welt durch diese Brille zu sehen, sondern anders als Teil des Lebens und auch als Teil meines Seins zu akzeptieren, ohne es zu bewerten. Denn in der Bewertung von Gut und Böse steckt eben immer schon drin, dass dem einen gestattet wird zu sein und dass das andere bekämpft werden muss. Aber was nun genau böse ist, das ist ein nicht festgelegtes Label und allzu oft trifft es eben die Frauen. Die Verbindung der Frauen mit dem Bösen, mit dem Teufel, wird darüber erklärt, das finden wir dann in der Inquisition, in der Hexenverfolgung, dass Frauen aufgrund ihrer Natur und ihrer engeren Anbindung an die Natur, da klingt es schon wieder an, eine leichte Beute für den Teufel sind. Sie haben eben nicht den mächtigen Verstand, die inneren Tugenden, die innere Stärke, um ihm zu widerstehen. Sie sind aufgrund ihres Zyklus, aufgrund der Tatsache, dass sie gebären, eben den Tieren näher als den Menschen. Und der Mensch ist Mann in dieser Definition. Und deswegen sind Frauen für das Böse anfälliger. Das finden wir schon bei Adam und Eva. Sie ist es, die ihm den Apfel reicht und die damit die Vertreibung aus dem Paradies anstößt. Und die katholische Kirche hat nun eine eine lange Geschichte davon, Frauen zu dämonisieren und Frauen alles Mögliche Schlechte zuzuschreiben. Da verwundert es natürlich auch nicht, dass in einer Welt, in der Frauen solche Zuschreibungen bekommen, die, wie gesagt, bis heute andauern, das gibt es also eine starke Kontinuität von der Welt der Antike bis in die Gegenwart, die auch nach wie vor vollkommen unreflektiert wird. Also in allen anderen Bereichen sind wir bereit, Autoren, die Diskriminierendes von sich gegeben haben, tatsächlich aus unserem öffentlichen Bewusstsein zu verbannen. Aber Frauenhass ist noch lange kein Grund, irgendeinen Philosophen, Schriftsteller oder Analytiker zu kritisieren oder nicht mehr zu lesen. Aber das gehört jetzt nicht hierhin. Es wird nachvollziehbar, dass wenn Frauen eben mit diesen gering geschätzten Eigenschaften in Verbindung gebracht werden, dass da natürlich kein Platz mehr ist für die Erzählungen der Göttinnen. Diese werden oder sollen aus dem öffentlichen Bewusstsein verbannt werden. Sie werden eben auch dämonisiert. Das wird mit Magie in Verbindung gebracht und Magie wird im Laufe des Mittelalters und bis zum Beginn der frühen Neuzeit dann eben unter Strafe gestellt. Es wird sich hineinfantasiert in die kollektive Sekte einer Hexenverschwörung, die danach trachtet, das Böse in die Welt zu bringen. Das ist für die Menschen am Ende des Mittelalters und zum Beginn der frühen Neuzeit tatsächlich eine ganz reale Bedrohung. Sie haben sie überall gesehen und auch wahrgenommen. Wir haben es da mit einer Massenpsychose zu tun. Und die Opfer dieser Massenpsychose sind eben in der Mehrzahl Frauen. Und es ist eine bestimmte Art von Frauen. Entgegen des landläufigen Begriffs sind es eben nicht die Kräuterweiblein am Rande des Dorfes, sondern das sind vielfach wirtschaftlich erfolgreiche Frauen. Das sind Frauen, die es trotz all der Vorgaben, man stellt sich das immer so vor im dunklen Mittelalter, aber es war eben trotzdem möglich, auch Besitz anzuhäufen und wenn der Mann dann gestorben ist, eben auch ein gewisses Maß an Macht zu haben und damit eben auch Unabhängigkeit. Und diese Frauen waren es, die in allererster Linie zur Zielscheibe geworden sind, mit dem schönen Nebeneffekt, dass man sich ihren Besitz und ihren Wohlstand gleich mit einverleibt hat. Es tritt in dem Zuge auch die Sexualität. Diese wird von der Kirche als böse klassifiziert und in dem Moment muss sie eben auch bekämpft werden mit drastischen Folgen bis in die Gegenwart, denn Sexualität ist nun mal einer unserer Urtriebe oder der Urtrieb des Lebens. Lust ist ein Mensch, der in die Welt kommen möchte und wenn wir anfangen, das zu bekämpfen und als böse zu erklären, dann kann das nur wirklich katastrophale und dämonenhafte Folgen für uns haben, denn das wäre so, als würden wir uns das Essen und Trinken verbieten oder einfach nicht mehr schlafen wollen. Das Menschsein oder überhaupt das Sein ohne Sexualität kann nicht funktionieren und wer sich dieser Urkraft versperrt, der wird eben von ihr heimgesucht werden in Form eines Schatten. Trotzdem konnte auch das christliche Mittelalter die Erinnerung an die Göttin nicht ganz ausschalten. Wir haben in vielen Bereichen Europas, und das ist auch bis heute der Fall, eine ganz starke und intensive Marienverehrung. Die Gottesmutter Maria hat den Platz der Göttinnen, der großen Göttin eingenommen, auch wenn die Kirche nach wie vor in aller Deutlichkeit betont, dass sie eben nicht gottgleich ist, sondern nur die Mutter Gottes, so ist sie doch die Verkörperung der großen Göttin in unserer Zeit und in unserer Gegenwart und auch das ganze Mittelalter hindurch. Auch wenn die Kirche immer wieder versucht hat, diese Marienverehrung zurückzudrängen, so ist ihr das doch nicht gelungen. Die Kirche hat auch versucht, den Volksglauben und die Überzeugungen, die eben ganz viel mit dem zyklischen Wesen der Natur, mit Überlieferungen, mit Geschichten und so weiter zu tun haben, zu verbannen. Und es ist ihnen dennoch nicht ganz gelungen. Relikte dessen haben eben überlebt und haben ihren Weg bis in die Gegenwart gefunden, auch weil sich einige Göttinnen als extrem wandelbar erwiesen haben. Unter ihnen zum Beispiel die Göttin Hekate, deren Ursprung tatsächlich nicht mehr nachvollziehbar ist, die wir aber in Ägypten, in Babylon, in Rom, in Griechenland, im Mittelalter und in der Gegenwart finden. Und zwar nicht nur im Sinne von, dass wir von ihr wissen und von ihr erzählen, sondern wer das möchte, kann sich gerne mal auf die Suche begeben im Internet und er wird erstaunliche Berichte von Frauen finden, die aktive Verehrerinnen der Hekate sind, die das Leben, die Schreine ins Leben rufen, die Gemeinschaften gründen, die Hekate verehren und die alle miteinander eben auch davon erzählen, dass sie eine direkte mythische Göttinnenerfahrung mit dieser Göttin gemacht haben und die von ihr gerufen worden sind. Und diese Berichte ähneln sich tatsächlich über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg auf überraschende Art und Weise. Das lässt uns wieder zurückkehren zu C.G. Jungs Archetypen. Vielleicht sind Göttinnen eben auch Urmuster in unserer Seele, die wir nur über viele, viele Jahre und Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg abgespalten und verdrängt haben, weil sie eben der männlichen Obrigkeit nicht recht gewesen sind. Doch als Teil von uns, als Teil unseres menschlichen Erbes sind sie eben immer da. Und in der neuen Zeit jetzt, in der Frauen eben doch mehr Rechte haben, sich mehr Freiheit erkämpft haben, in denen viele aufwachen, werden diese Strukturen auf einmal wieder wach, sie regen sich. Ich werde diesem Thema auch eine eigene Podcast-Folge widmen, in dem es um das Thema der dunklen Mutter, der dunklen Göttin geht und ihrer Funktion und warum sich so viele Frauen jetzt in der Gegenwart von ihr angezogen fühlen und ein Verhältnis zu ihr etablieren. Das Wissen über Archetypen ist ebenso wie das Wissen der Heldenreise längst in der Gegenwart angekommen und ist natürlich von all denen, die in Storytelling das Heil für Werbung, Bekanntheit, Imageaufbau und so weiter wittern, längst angekommen. Es gibt unzählige Bücher, Kurse, Podcasts zu dem Thema, wie man die Kraft der Archetypen eben nutzt, um Menschen anzuziehen, von seinen Produkten zu überzeugen und so weiter. Und es gibt da unterschiedliche Ansätze, was denn so ein Archetyp ist. Ich nehme mal so das, was als Norm gilt oder was am meisten verbreitet ist. Und das ist ganz interessant, auf welche Arten von Archetypen wir denn da treffen. Es gibt da beispielsweise den Narren, den Unschuldigen, den Intellektuellen, den Entdecker, den Rebell, den Magier, den Helden, den Liebenden, den Künstler, den Weisen, den Helfer, den Herrscher und natürlich nicht zu vergessen, den Krieger. Es gibt aber auch noch den Heiligen, es gibt den König, es gibt den Lehrer und es gibt den Weisen. Wir merken schon, das sind alles männliche Formen. Und ein ganz großer Aspekt menschlichen Seins findet darin keinen Widerhall. Ich weiß nicht, ob das so beim Vorlesen aufgefallen ist, aber tatsächlich oder beim Vortrag aufgefallen ist. Aber tatsächlich ist es so, dass in all diesen Bezeichnungen, die per se männlich sind, eben auch nur männliche Aufgabenbereiche abdecken. Das, was Frauen tatsächlich erleben, nämlich, dass sie Kinder auf die Welt bringen, dass sie Angst und Sorge um diese Kinder haben, dass sie mit der Geburt ein großes Risiko eingehen und so weiter und so fort, findet sich in diesen Archetypenbeschreibungen nicht. Was macht das jetzt mit uns Frauen, wenn wir mit diesen Archetypen permanent konfrontiert werden? In der Werbung, vielleicht müssen wir sie sogar selber noch mit kreieren, weil wir dort arbeiten, aber auch im Fernsehen, in Büchern und so weiter. Und man uns permanent erklärt, naja, das sind die Urmuster, die in deiner Seele sind. Wie gehen wir damit um, mit einer Welt, die doch mit uns irgendwie nicht so wirklich in Resonanz tritt? Wir versuchen zunächst mal, diese kognitive Dissonanz auszuhalten und zu überwinden, indem wir uns sagen, naja, dann ist vielleicht mit mir was falsch, sonst würde ich ja in diese Welt passen. Weil wir vielleicht noch nicht erkannt haben oder noch nicht erkennen wollten, dass das, was wir empfinden, nichts mit uns zu tun hat, sondern den Ursprung hat in den patriarchalen Unterdrückungsmuster, die ich jetzt nur kurz anreißen und beschreiben konnte, aber die natürlich ihren Widerhall finden in der Welt, in der wir heute leben und in der es nach wie vor so ist, dass Männern zugesprochen wird, dass sie besser logisch denken können, dass sie, dass ihr Verstand mehr Kraft hat, indem häufig erzählt wird, Frauen wären eben launisch, sie wären oberflächlich. Alles, was sie interessieren würde, ist die Aufmerksamkeit eines Mannes. Wir können unsere Gefühle nicht kontrollieren. Wir können nicht so scharf denken wie Männer. Wir sind anfällig für alle möglichen Stimmungsschwankungen, mit denen wir die Männer dann zur Weißglut treiben und so weiter und so weiter. Diese Zuschreibung finden sich nach wie vor und die haben natürlich Frauen auch in sich verinnerlicht. Das ist ein Teil unseres Erwachsenwerdens in dieser Gesellschaft. Es kann uns gar nicht gelingen, groß zu werden, ohne nicht einen Teil davon als inneres Gift zu inkorporieren. Jede von uns strebt danach, sich in der Welt wiederzufinden, unser Spiegelbild in dieser Welt zu finden, um eben auch zu begreifen, das ist das, was ich in der ersten Podcast-Folge beschrieben habe, dass der Kosmos, unser Leben um uns herum nicht zufällig ist, sondern dass alles miteinander in Austausch und in Verbindung steht. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, diese Welt, mit der wir es da zu tun haben und diese Gesellschaft, in der wir leben, das passt einfach nicht. Ja, dann muss es doch an uns liegen. Denn wenn das doch alle wahrnehmen würden, alle Frauen, dann würden sie doch nicht mitmachen. Das ist natürlich der Erfolg dessen, dass wir Frauen über Jahre hinweg in einer, so kann man es schon beschreiben, in einem Trauma-Bonding mit dem Patriarchat sind. Nicht mit allen Männern, das wäre falsch, das zu sagen, aber tatsächlich in einer Form des Trauma-Bondings mit dem Patriarchat sind. Und dass es auf der einen Seite natürlich Männer gibt, die liebevolle und starke und gleichberechtigte Partnerschaften mit Frauen etablieren und das auch wahrscheinlich in der Vergangenheit trotz aller misogynen Rechtsprechung auch getan haben. Aber gleichzeitig gibt es eben das Gros der Männer, die Frauen gegenüber mit Verachtung und Geringschätzung auftreten und die das auch bis heute nicht überwunden haben, was sich in Gesetzgebungen, im gesellschaftlichen Diskurs, im Umgang mit Frauen im Allgemeinen, aber natürlich auch im Selbstbild der Frauen niederschlägt. Das haben wir inkorporiert, um das zu überwinden. Dazu bräuchten wir eben starke Vorbilder im Außen. Wir brauchen starke Frauenfiguren, die wir angucken können, denen wir in Filmen zuschauen können und in denen wir uns mit Büchern, in Büchern auseinandersetzen können. Wir sehen, dass die Bücher und Filme, die das bereits anwenden, gerade bei Frauen, ein Riesenhit sind. Und das stimmt nicht, dass es dabei immer sozusagen um die Suche nach dem Prinzen und die große Liebe geht, sondern dass die Bücher und Filme, die tatsächlich Frauen massenweise abholen, ganz aktiv auf dieses Bedürfnis ansprechen. Nämlich, dass Frauen sich Vorbilder suchen dafür, wie sie in dieser Welt zu sich selbst finden können, wie sie Heilung finden können und wie sie vor allen Dingen in Einheit und in Resonanz mit dieser Welt gehen können, die doch offensichtlich nicht für sie geschaffen ist. Wir alle wissen, dass ein Mensch allein die Welt nicht verändern kann. Und auch wenn wir sozusagen in jugendlichem Übermut in der Frühphase unseres Lebens bereit sind, dazu anzutreten, irgendwann nutzt sich dieser Kampfesmut ab und wir wollen nur noch unseren Platz in der Welt finden und in Frieden kommen, in Ausgleich kommen mit der Welt. Und es nutzt nichts, in permanenter Rebellion zu ihr zu stehen. Das ist nur erschöpfend und das verletzt und auch nur, das widerstrebt auch dem Urbedürfnis unserer Seele. Wir werden die Welt nicht aus den Angeln heben können und auch wenn sich schon viel verändert hat, so glaube ich nicht, dass wir frühzeitig das Ende des Patriarchats einläuten können, denn das hat sich in den vergangenen 7000 Jahren als extrem widerstandsfähig und wandelbar erwiesen und es ist eine Grundstruktur unserer Welt, unserer Gesellschaft, unseres Wirtschafts und ich glaube, dass es noch einige Generationen dauern wird, um das zu überwinden. Also müssen Frauen darin trotzdem ihren Platz finden. Sie müssen damit zurechtkommen, dass sich Rollenbilder verändern und gleichzeitig aber auch bestimmte Rollenbilder starr bleiben. Und sie müssen sich auch damit beschäftigen, was das eigentlich für sie selbst heißt, wenn sie sich mit diesen Rollenbildern beschäftigen und aus ihnen ausbrechen. Denn aus ihnen auszubrechen bedeutet eben auch, die Mitte, die vermeintlich schützende Mitte der Gesellschaft zu verlassen und eventuell eine Haltung oder eine Position einzunehmen, die eben nicht länger Mainstream ist und die eben auch Kritik hervorrufen kann. Frauen wollen also keine Heldinnen sein, sondern sie wollen die Welt mit den richtigen Augen sehen. Die Welt, die mit ihnen in Resonanz tritt, mit der sie Verbindung aufnehmen können, die sie widerspiegelt, die ihre Weiblichkeit nicht abwertet und geringschätzt, sondern sie an die richtige Stelle stellt, dahin, wo sie die Natur eben auch hingestellt hat. Und der weibliche Archeplot, kann genau dabei helfen, diesen Blick auf die Welt und auf sich selbst einzunehmen. Und der ist dann auch tatsächlich immun gegen die Zuschreibungen des Patriarchats. Die skizzierten Stufen von Bewusstseins, die Bewusstseinsevolution, wie sie die integrale Theorie vertritt, schlägt sich eben auch in unserem persönlichen Bewusstseinswerdungsweg nieder, vom Kind zum Erwachsenen und zu der Ausbreitung von Bewusstsein, so wie wir sie verstehen. Das ist tatsächlich für die Beschreiber dieser integralen Theorie, die eben auch in vielen Teilen recht bedenkliche Ansichten zu Frauen und ihrem Bewusstsein haben. Das ist als schwierig beschrieben worden, weil man eben sozusagen der Meinung war, dass diese Prozesse ja im Inneren ablaufen und keine äußere Spiegelung erfahren. Gehen wir aber einen Schritt zurück und betrachten den Zyklus, in den wir alle mit eingebunden sind. In der letzten Folge ging es um den Mondzyklus, jetzt spreche ich aber tatsächlich vom Zyklus der Jahreszeiten, in dem das Werden und Vergehen ja angelegt ist. Dann zeigt sich, dass die Daten, die eben auch in vielen großen Kulturen, egal ob jetzt die keltische, die germanische, aber auch in anderen indigenen Kulturen, als wichtige Feste angelegt sind. Die Wintersonnenwende, die Sommersonnenwende, den Frühlingsanfang, die Herbsttag- und Nachtgleiche und so weiter. Also die sich tatsächlich aus den Beobachtungen des Kosmos, des Universums, des Sternenhimmels ergeben. Dann wird klar, dass viele dieser Feste tatsächlich sich spiegeln in den Schritten, die eine Frau durchläuft, die vom Kind erst zur jungen Frau mit dem Beginn der Menarche wird, die dann Mutter wird und die Abschied nimmt von diesem Mutterbild, die zunächst eine Großmutter wird und dann eine alte Waise und die schließlich die Schwelle zum Tod überschreitet und dann eben wiedergeboren wird. Deshalb ist es mir auch ein Anliegen, mich mit diesen Festen zu beschäftigen, mit ihrer ursprünglichen Bedeutung. Die katholische Kirche oder die Kirche in sich hat versucht, viele von ihnen zu inkorporieren, so wie sie eben auch über viele heilige Kultplätze einfach Kirchen gebaut hat, weil die nicht zu vertreiben oder zu unterdrücken gewesen sind. Und das nächste Fest, vor dem wir stehen, das ist das Fest Lammers. Das feiert man am 2. August, eigentlich am 8. abnehmenden Mond des Jahres. Und man nennt das eben das Schnitterfest, weil es der Anfang des Erntebeginns war. Das ist gemeinhin ein Fest der Fülle und der Freude, weil man davon ausgeht, dass die Samen, die im Frühjahr ausgebracht worden sind, nun Früchte tragen. Und man geht davon aus, dass die Korngöttin über das Land geht und das mit Überfluss und Fülle segnet. Das ist die Jahreszeit der Kornkränze. Die letzte Gabe wird auf dem Feld gelassen als Dankbarkeit für die Göttin, damit sie eben auch das Feld im kommenden Jahr wieder segnet. Das ist die Zeit von Korngöttinnen, wie zum Beispiel Demeter, die für die Fruchtbarkeit und für die Fülle der Natur zuständig ist und die man in den eleusinischen Mythen eben aktiv verehrt hat, wo es eben auch um ekstatische Zustände ging, die in späterer Zeit den Tugendwächtern große Angst eingeflößt haben. Schon ihr Name deutet darauf hin, das Dee steht für das Delta, das Dreieck als Symbol des weiblichen fruchtbaren Schoßes und Meta ist griechisch und bedeutet eben nichts anderes als Mutter. Und die Spuren dieser griechischen Göttin reichen über 15.000 Jahre zurück. Ihr Tempel in Eleusis war eines der größten Heiligtümer Griechenlands und ihre Riten waren eben für ihre Lebendigkeit und die Einweihung in tiefe Geheimnisse bekannt. Und es ist überliefert, dass Frauen, dass griechische Bauern noch im Mittelalter Demeter eben ihre Verehrung darbrachten. Sie steht eben für den ewigen Rhythmus von Leben und Tod in dem Sterben des Korn, das dieses Jahres liegt eben schon der Anfang der Saat des nächsten Jahres. Und so setzt sich das Leben eben immer weiter fort. Zur Geschichte von Demeter gehört natürlich auch die Geschichte ihrer Tochter Persephone, die in die Unterwelt entführt wird und Demeter sucht sie überall. Es ist die bereits erwähnte Göttin Hekate, die ihr zu Hilfe eilt, die von allen Göttern eben ihr Rufen erhört und die Demeter dabei hilft, ihre Tochter wiederzufinden, allerdings zu einem hohen Preis, denn die Hälfte des Jahres muss Persephone in der Unterwelt verbringen bei ihrem Mann und darf nur in der übrigen Zeit im Sommer bei ihrer Mutter an der Oberfläche sein. Weil Demeter verschwindet, um Persephone zu suchen, hören die Jahreszeiten auf, es bricht ein ewiger Winter in der Welt auf und da erkennen wir schon, welche Bedeutung eben gerade diese Fruchtbarkeitsgöttinnen für die Menschen haben. Es erinnert auch stark an die ägyptische Erzählung von der Heimkehr der Göttin. Wir haben also hier einen Aspekt, der im Zusammenhang mit Göttinnen immer wieder auftritt. Übertragen wir das auf die Lebensalter der Frau, dann ist Lammers der Moment, in dem sie in dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft steht. Und zwar ist es der Moment unmittelbar, bevor die Wechseljahre einsetzen. Das heißt, die Kinder sind geboren, sie sind groß, der Haushalt, der Hausstand ist geschaffen. Sie steht in der Fülle ihrer Kraft, ist nicht mehr die unerfahrene junge Frau, aber auch noch nicht die vielleicht verletzliche, kränkliche ältere Frau. Sie steht in der Fülle ihrer Kraft, in der Fülle ihres Weisheits. Sie hat den maximalen Output für sich und ihre Gemeinschaft. Und so symbolisiert das Lammersfest tatsächlich diese Phase von Frauen Ende 30 bis Ende 40. Eine extrem machtvolle Zeit, in der sie aus den geschöpften Erfahrungen der ersten 20 Jahre ihres Erwachsenendaseins schöpfen können und genug Kraft haben, um noch ganz viel in das Leben zu rufen, um ganz viel zu bewirken, in denen sie endlich bei sich angekommen sind, sich ihre Gedanken über sich selbst und über das Leben gemacht haben. Gleichzeitig, und das ist sozusagen der Spiegelaspekt dazu, ist das der Moment auch, in dem Frauen häufig schon mindestens eine schwere Krise überwunden haben. Sei es eine schwere Trennung, der Verlust von jemandem, der ihnen nahesteht oder sonstige schwere Rückschläge erlitten haben und aus dieser Krise tatsächlich etwas gelernt haben und sie überwunden haben. Und natürlich, da sind wir wieder an dem Punkt, in jeder Krise geraten die Dinge in Aufruhr, in Aufbruch, auf einmal ist etwas Neues möglich und wir begegnen uns selbst, wir lernen etwas über uns selbst, so schmerzhaft das eben auch sein kann und können uns neu erschaffen, können wieder neu zu uns finden. Diese Phase meistens sehr unfreiwillig und ohne die notwendige Führung und Begleitung, die jemand, der in eine Krise braucht, erfahren sollte, haben Frauen diese Krisen einmal bereits erlebt. Das können, und das habe ich bereits erwähnt, ganz unterschiedliche Ausprägungen von Krisen sein. Sie kann beruflich sehr erfolgreich sein, dafür hapert es in der Partnerschaft, weil sie sich immer wieder die falschen Männer sucht. Sie kann in ihrer Partnerschaft vermeintlich sehr glücklich sein, gleichzeitig aber das Gefühl haben, dass ihr etwas dramatisch fehlt in ihrem Leben, auch wenn sie ihre Kinder über alles liebt. Es kann sein, dass sie im falschen Beruf feststeckt und sich eigentlich wünscht, etwas ganz anderes zu tun, sich aber nicht traut, weil sie ist ja nur eine Frau. Es kann sein, dass sie ungeheilte Traumata aus ihrer Kindheit mit sich herumschleppt und einfach nicht weiß, wie sie überwinden soll, weil sie es nicht fertigbringt, auf ihre Eltern wütend zu sein und ihnen die Vorwürfe zu machen, die tatsächlich dringend notwendig sind. Es kann sein, dass sie mit ihrem Körper hadert, weil der nicht so aussieht, wie man das für Frauen eben vorsieht. Frauen sollen ja möglichst wenig Raum einnehmen und sie sollen auf der einen Seite möglichst verführerisch, aber doch nicht leicht zu haben sein. Das alles zu meistern kann schon eine erhebliche Herausforderung sein. Die Beschäftigung damit zeigt eben noch einmal deutlich mehr, wie sehr wir weibliche Archetypen brauchen, die weibliche Erfahrungswelten abbilden. Und tatsächlich müssen wir die nicht erst erfinden. Sie finden sich in unseren Göttinnen, die weit in unserer Menschheitsgeschichte zurückreichen. Und mit der Vielzahl der Göttinnen, ihrer Aspekte, ihrer Geschichte, ihrer Bedeutung, ihren Symbolen und dem, was wir heute aus ihnen schöpfen können, könnte man wahrscheinlich 10 Podcasts füllen. Ich werde mich deshalb in den kommenden Folgen tatsächlich auf die beschränken, von denen ich glaube, dass sie die meiste Aussagekraft haben und auch den meisten Nutzen für diejenigen haben, die sich damit beschäftigen wollen, die sich damit auseinandersetzen wollen und die ihn tief in sich spüren, dass da eine Resonanz ist, dass da ihre Seele auf etwas antwortet. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal.